glaube, Kommunikation war immer extremst wichtig, auch schon in meiner Familie. Und ich kann mich erinnern, was mir eben sehr geholfen hat, war, dass mein Vater recht alt war. Also er war 54, als ich auf die Welt kam, und hatte eine sehr ausgeprägte und stilvolle und besondere Art der Kommunikation mit einem sehr großen Vokabular. Ich glaube schon, dass mich das geprägt hat und mir einen guten Grundstein geboten hat.
Warum können manche Menschen direkter und wirkungsvoller kommunizieren als andere? Warum klickt es mit diesen Menschen sofort und mit anderen versandet die gemeinsame Ebene noch bevor etwas entstehen kann? Make It Click, der Podcast, lässt Menschen aus unterschiedlichen Berufen mit ihren individuellen Geschichten zu Wort kommen, um von ihrer ganz persönlichen Make It Click Strategie zu erzählen. Mein Name ist Jenny Joy Kreindl. Und ich freue mich auf meine Gäste.
Der Titel Wunderkind am Klavier prägte seine Jugend. Später arbeitete er als Dirigent, sitzt heute als ehrenamtliches Mitglied im Vorstand von Save the Children, die sich weltweit für die Rechte von Kindern einsetzen, und ist Senior Partner bei Kearney, einer globalen Management- und Beratungsfirma. Mein heutiger Gast, Victor Graf Dijon von Monteton. Und ich freue mich auf seine ganz persönliche Make-It-Click-Strategie. Hallo Victor! Ich freue mich total, dass du heute mein Gast bist. Ich finde es vor allen Dingen spannend, weil deine Vita, ich dachte schon, meine ist so, nicht ganz geradlinig, vom Theater über Politik zur Bank. Hast du mit 3,5 Jahren angefangen, Klavier zu spielen, zu lernen? Dann habe ich gelesen, warst du mit 13 der jüngste ordentliche immatrikulierte Student in Deutschland. Mhm. An der Heidelberger Mannheimer Hochschule für Musik und Bildende Kunst. Bist dann Dirigent gewesen, immer noch. Und jetzt bei Kearney, einer der globalen Player im Management- und Beratungsbereich. Ich freue mich wahnsinnig, von dir zu erfahren, wie man das alles kommunikativ hinbekommt und was es da für Herausforderungen gibt, die du täglich annimmst.
Ja, also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich freue mich super auf das Gespräch, Janine. Vielen, vielen Dank für die Einladung und freue mich sehr auf die Fragen und den Austausch und hoffe, dass ich die eine oder andere Story parat habe.
Sag mal, Victor Graf Dijon de Monteton, eigentlich heißt es auch noch Manuel, oder? Victor Manuel Graf Dijon de Monteton.
Ich habe 6 Vornamen.
Du hast 6 Vornamen?
Ja, ich weiß nicht, ob wir die alle verraten wollen, aber ja. Meine Eltern haben es sehr gut mit mir gemeint.
Ich dachte schon, mit Jenny Joy wäre ich schon irgendwie teilweise bedient gewesen. In den 90ern oder 80er Jahren war das dann immer Joystick.
Gibt immer gute Laune.
Es gibt immer gute Laune. Wie kommt das? Das ist ein französisches Adelsgeschlecht ursprünglich.
Das ist richtig, ja. Wir waren Hugenotten aus Frankreich und haben lange in Frankreich gelebt. Dann zu einem gewissen Zeitpunkt wurde das ein bisschen sehr überhitzt, die Lage zwischen Katholiken und Hugenotten. Und dann haben wir ungefähr vor 250 Jahren Frankreich verlassen müssen und sind erstmal nach Berlin, haben dort lange gelebt und dann bin ich vor 20 Jahren in die Schweiz gezügelt.
Wenn man als Junge so 6 Vornamen hat, ich frage mich immer, die Namen oder wie man genannt wird, finde ich, prägt auch ein bisschen die Identität. Ist das bei dir auch so gewesen?
Ja, das ist super lustig, dass du das sagst, weil ich kann mich sogar noch an den Moment erinnern, als meine Mutter, die die Namen natürlich mit ausgesucht hat, mit meinem Vater, dann irgendwie mir erklärte, dass Victor ja auf Deutsch vom Lateinischen übersetzt der Sieger heißt. Mhm. Und mir dann, sage ich mal, auch so ein bisschen die Erwartungshaltung mitgegeben hat, was das bedeuten würde für meine berufliche Zukunft. Ja. No pressure, genau. Es drang also schon ganz klar durch, dass ich mich in ihren Augen durchsetzen sollte in der Zukunft. Und dass mit dem Namen ja sozusagen das Siegen quasi schon festgeschrieben sei im Pass.
Oh wow. Hat es immer so geklappt denn?
Nein, das hat also bestimmt nicht immer so geklappt. Aber es war mit Sicherheit so, dass dieses, ich würde mal sagen, gesunde Selbstbewusstsein und diese Erwartungshaltung natürlich schon mitgegeben wurden. Es war auch durchaus nicht so, dass jetzt meine Eltern ständig davon gesprochen haben, dass wir irgendwie aristokratisch sind und so. Aber es wurde einem mitgegeben im Bereich von so einem Wertekonstrukt und Wertegerüst auch schon so, dass man eine gewisse Verantwortung der Gesellschaft gegenüber hat und sich als Vorbild verhalten soll. Und alle diese Dinge, die man manchmal so ein bisschen aufschnappt vielleicht von den Familien, die irgendwie vielleicht einen Titel oder so im Namen haben, das wurde tatsächlich dann auch uns beigebracht, mein Bruder und mir, in der in der Erziehung, eben mit Hilfsbereitschaft zum Beispiel und eben Vorbildfunktionen, vielen, was man tut.
Wenn du mit 3,5 Klavier angefangen hast, war das freiwillig?
Das war, glaube ich, also es wurde danach so erzählt, das war freiwillig. Also inzwischen, nach vielen Jahren Reflexion, bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ich glaube auch, dass es kindlich startete. Ich kann mich noch gut erinnern, eben so an die ersten Stunden. Das war jede Woche eine halbe Stunde Unterricht in der Musikschule und dann jeden Tag so 5 Minuten üben. Also das mache ich mit meinen Kindern durchaus ja auch. Ist, glaube ich, auch ganz normal. Es war tatsächlich so, dass mein Bruder schon ganz gut Klavier spielte und die Geschichte, die dann erzählt wurde, war, ich hätte das gesehen und hätte das dann auch unbedingt machen wollen, quasi inspiriert vom älteren Bruder. Nachprüfen kann ich es nicht mehr so ganz. Ich glaube aber, es kann sich wahrscheinlich so abgespielt haben.
Wann hast du gemerkt, dass das eine Art ist, sich auszudrücken? Ich fand immer, ich musste auch mit 3 Jahren Klavier lernen und dann, als ich nach 2 Jahren über den Froschsee nicht hinauskam, hat meine Mutter gesagt, okay, ihre Talente liegen offensichtlich woanders. Bei mir war es immer die Sprache. Mich hat fasziniert, meine Eltern sind ja Schauspieler und mich hat immer interessiert, die auf der Bühne zu sehen, wie die sich ausdrücken durch Sprache, was man mit Sprache erreichen kann oder eben auch nicht. Wann hast du entdeckt für dich, dass die Musik das ist, was A, dir liegt und was auch ein Teil von Kommunikation ist oder ein Ventil oder wie war es für dich? Was war es für dich am Ende?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass es eine großartige Art der Kommunikation ist, weil es natürlich übergeordnet einer Sprache ist. Du kannst in jedem Land der Welt, glaube ich, mit Musik und in jeder Sprache Gefühle evozieren mit Musik und dich damit ausdrücken. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich das, was auch Musik so großartig macht. Es ist eben wirklich universell. Und das habe ich aber zugegebenermaßen natürlich in diesem Kleinkindalter noch nicht so erkannt. Mhm. Was ich aber erkannt hatte, war, dass ich meine Emotionen darin sehr gut ausdrücken konnte und dann auch das Talent erkannt, als dann so im Alter von 9 oder 10 Jahren, würde ich sagen, so die ersten Wettbewerbe dann ich gewinnen durfte und so. Da zeichnete sich so ein bisschen ab, dass da vielleicht etwas Talent da ist. Dafür gab es ganz viele andere Gebiete, wo ich keins habe, inklusive Sport, aber in der Musik, da zeichnete sich das dann zum Glück ab. Ja, und dann merkte ich eben auch so bei den ersten Auftritten, ich habe dann also mein erstes Konzert mit Orchester mit 9 Jahren geben dürfen, da habe ich natürlich dann schon gemerkt, was eben die Musik vielleicht als Kommunikationsvehikel bewirken kann beim Publikum, wenn da ein paar hundert Gäste sitzen und fröhlich sind und ein strahlendes Gesicht machen und ihre Emotionen nach außen bringen, dann hatte ich das Gefühl, das gibt mir das dann auch zurück. Mhm. Und damit habe ich eigentlich viel erreicht.
Wenn Menschen eben ein Klavier spielen, Gitarre oder was auch immer können, ist das so, wie wenn sie gut kommunizieren können. Das ist, bringt einen gleich irgendwie näher der Person.
Ja, also was du sagst, das unterschreibe ich total. Ich glaube auch, dass ich hatte tatsächlich in den ein oder anderen Konzerten Momente, wo die Menschen natürlich auf der einen Seite glücklich und zufrieden waren, aber ich hatte es tatsächlich, dass Menschen auch in Ohnmacht gefallen sind, was natürlich am gesundheitlichen vielleicht Stand gelegen haben könnte, aber was eventuell eben auch manchmal vorkommt, weil man sich eben tatsächlich emotional so damit auseinandersetzt, dass man dann hyperventiliert oder was auch immer. Mhm. Aber auf jeden Fall hatte ich das nicht nur einmal, sondern bestimmt 8, 9, 10 Mal oder so in meiner Karriere. Es zeigt eben, was das wirklich auslösen kann, die Musik. Ja.
Warum hast du dann den Wechsel sozusagen, der in deiner Vita sich als sehr abrupt, wenn man den Hintergrund wahrscheinlich nicht kennt, irgendwo Musik und dann bist du auf die ETH gegangen? In Zürich an die Uni und hast dort studiert. Wie kam das? Wann hast du gesagt, okay, am Ende des Tages ist es doch nicht das, was ich die nächsten 50, 60 Jahre machen möchte?
Also es war eine extrem schwierige Entscheidung und es hat auch nicht ein paar Tage gedauert, sondern wirklich Jahre, weil im Endeffekt, du hast ja gesagt, wenn man natürlich so früh anfängt mit etwas, dann ist man auch so eng damit verbunden. Und wenn man es dann durch die Pubertät schafft, weiterzuführen, dann hat man typischerweise tatsächlich eine Passion, denke ich. Und es war wirklich mein Beruf. Also ich habe mein Studium mit 13 beginnen dürfen und dann fortgeführt, solange es halt ging, inklusive Postgraduate und alle anderen Studien, die man dann noch so machte. Konzerte.
Musik, das Musikstudium.
Mhm. Alles Musik, und zwar sowohl im Klavier als auch dann im Orchester dirigieren. Und dann meine Karriere darauf aufgebaut. Aber es waren so diese Momente, wo ich natürlich schon merkte, du bist freischaffender Künstler, vor allen Dingen, wenn du dich mit Klavier als Solo-Instrument in die Karriere rauswagst. Du bist relativ in der Nische der klassischen Musik, also ich war es zumindest. Und ich glaube, wenn ich das nochmal versuchen würde, dann würde ich vielleicht eher über Crossover nachdenken, wie das David Garrett zum Beispiel macht. Ich glaube, hätte ich das damals gemacht, wäre das vielleicht nochmal eine andere Karrieremöglichkeit gewesen. Habe ich nicht, ist auch alles gut, aber im Prinzip diese rein klassische Musik ist natürlich ein sehr enger Kosmos. Und da habe ich einfach gemerkt, die Top 10, vielleicht Top 15 in der Welt, die haben wirklich Karriere gemacht und die können auch gut davon auskommen. Und da wusste ich nicht, ob ich das erreichen kann. Ich war, glaube ich, auf einem guten Weg, auch mit Plattenverträgen und vielen Konzerten und so, aber wirklich so auf diesem zu diesem Top-Niveau zu kommen und dann dort zu bleiben, weltweit gesehen, da hatte ich doch auch natürlich ein paar Selbstzweifel. Und dann habe ich mir gesagt, gibt es nicht eine Möglichkeit, wo ich diese Passion weiterführen kann, privat, aber trotzdem vielleicht auch ein paar anderen Interessen folge, die ich habe. Und das war dann tatsächlich eher in die Wirtschaft und dann am Schluss in die Unternehmensberatung gehend.
Wie hast du das deinen Eltern verklickert?
Also die haben das sehr schlecht aufgenommen. Die haben das wirklich sehr schlecht aufgenommen. Vor allen Dingen meine Mutter, die wirklich dachte, eine Welt bricht zusammen und weil ich es gar nicht glauben wollte und so weiter. Und eigentlich der neue Karajan und all das und der Welt geht ein Talent verloren. Und das hat doch sehr lange gedauert. Und sie hatte, glaube ich, immer noch einige Jahre dann auch darauf gehofft, dass ich nochmal zurückkehren würde zur Musik. Also sie hatte wie so einen Countdown, wie lange könnte er nicht Musik machen, um dann vielleicht doch wieder zurückzukommen und das wieder aufzuholen. Am Ende, je länger ich das aber gemacht habe, desto mehr Bestätigung war es, dass eben der Berufswechsel das Richtige war für mich. Aber meine Mutter hat es recht herausfordernd aufgenommen.
Hat es nicht auch da was zu tun? Ich sehe das an meinen eigenen Eltern, also an meiner Mutter. Mein Vater ist früh gestorben, aber dass die auch gar nicht wissen, was Unternehmensberatung ist, so ein total fluffy, so komischer Ausdruck für einen Nichtberuf in deren Gedanken, so Pianist ist handfest, bei meiner Mutter Schauspieler, Künstler ist irgendwie Maler, da weiß man, was es ist, aber eben bei Unternehmensberatung ist es nicht. Hat das auch damit was zu tun, dass es eben nicht so und was ganz anderes auch ist?
Also ich glaube meine Mutter ja, ich glaube schon, wobei, also es gibt ja natürlich ein paar berühmte Firmen wie McKinsey in dem Umfeld, die man schon mal irgendwo wahrscheinlich gehört hat, auch wenn man nicht so richtig weiß, vielleicht was die machen. Genau. Mein Vater hatte aber tatsächlich in seiner Karriere zum Beispiel viel mit McKinsey gearbeitet. Also der wusste das wirklich. Das Interessante war aber, glaube ich, dass sowohl mein Vater als auch meine Mutter eben eigentlich den Wunsch hatten, dass wir nicht, mein Bruder und ich, beide nicht so den typischen klassischen Weg gehen, den eben zum Beispiel mein Vater gegangen. Also sie wollten bewusst eigentlich, dass beide Kinder was Außergewöhnlicheres im Leben.
Wie der Name.
Ja, genau. Und hatten sich deswegen eben sehr gewünscht, nicht so mit der Laptop-Tasche irgendwie zum Kunden, ja. Und das ist nicht so in Erfüllung gegangen. Aber ich glaube, dass inzwischen sie sich mit abgefunden haben. Aber sie hatten sich wirklich gewünscht, dass eigentlich ich natürlich auf den großen Bühnen der Welt spiele und die Menschen begeister. Und es ist ja auch ist natürlich auch ein ganz toller, hehrer Wunsch, der wäre es ja auch super gewesen, wenn das in Erfüllung gegangen wäre. Aber ich muss ehrlich sagen, diese 20 Jahre, die ich das gemacht habe, die haben mir so extremst viel natürlich auch gegeben und mich geprägt, auch für meine spätere Karriere in der Unternehmensberatung.
Was würdest du sagen, hast du aus der Zeit mitgenommen für deine Art, mit Menschen in Kontakt zu treten, zu kommunizieren, zu interagieren?
Also ich glaube, erstmal müssen wir einen großen Unterschied machen zwischen den Arten von Musik, weil wenn du dir den Solopianisten vorstellst, dann ist die Art des Ausdrucks und der Kommunikation wahrscheinlich sehr anders als die vom Dirigenten. Der klassische Pianist setzt sich eigentlich sehr viel mit sich selbst auseinander, ist sehr einsam, alleine mit dem Instrument, teilweise in irgendwelchen Kellerräumen, wirklich so übe Zellen. Ich kann mich noch erinnern, als ich in Karlsruhe studiert habe, an der Musikhochschule, hatten wir so einen extra Bau neben unserer Musikhochschule. Da war ein Übezimmer nach dem anderen, die hatten also jeweils 4 Quadratmeter und da stand ein Klavier drin und dann hämmerten also 200 Studenten da jeden Tag 10 Stunden auf diesen Klavieren rum. Also wirklich sehr so eben mit sich selbst beschäftigt, um an den Klängen zu feilen, an der Technik zu feilen, aber wenig eigentlich so dieser Austausch sprachlich und mit anderen Menschen. Das kam dann zu anderen Zeitpunkt vielleicht, wenn man mit Orchestern geprobt hat, aber es war schon sehr so in sich gekehrt. Dirigieren natürlich anders, weil du spielst ja gar nicht selbst ein Instrument. Und hier ziehe ich jetzt die Parallele zur Unternehmensberatung oder auch zu Berufen, wo du eigentlich andere befähigen musst, etwas zu tun. Und das fand ich natürlich dann schon extrem spannend, je mehr ich auch darüber nachgedacht habe dann später, weil du musst ja die 50 oder 100 Musiker, die im Orchester sitzen, dazu bringen, in sehr, sehr kurzer Zeit auch gewisse Stellschrauben zu verändern, um ein gemeinsam generiertes, besseres Ergebnis zu erzeugen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Oder sehe ich, was du sagst. Ich musste lachen bei dem Bild des einsamen Pianisten. Ich kannte mal eine chinesische Pianistin, die in München in einer sehr, sehr kleinen Wohnung lebte. Und weil die Wohnung eben so klein war, passte ihr Flügel da gerade rein. Aber da gab es keinen Platz mehr fürs Bett. Also schlief sie, sie hatte ihre Matratze unterm Flügel. Und das war ihr total egal, weil sie nur für diese Musik lebte. Da wurdest du zwar zum Eremiten, wie du es beschreibst, aber und kommunikativ war das auch mit ihr sehr schwierig. Aber es in dem Moment, wo sie am Flügel saß, war das wie ihr Sprachrohr. Ja. Und es hat das sehr Spannendes, wie die Stimme von jemand anders. Ist es das Instrument dann? Ja, das hat man ja nicht nur beim Klavier. Und beim Dirigieren ist es jeden Neujahrskonzert. Wahrscheinlich musstet ihr das auch. Wir mussten jeden 1. Januar quasi das Neujahrskonzert aus Wien uns ansehen und die größten Dirigenten, die da kamen. Und ja, ich finde das auch spannend, weil du hältst das Orchester ist ja auch eine Führungskommunikation, oder? Du führst das und du hältst es zusammen und jeder schlägt eigentlich oder spielt im gleichen Takt. Wie ist das jetzt, wenn du in deinem Beruf jetzt mit großen Kunden von euch in den Sitzungszimmern sitzt und du merkst, es geht aus dem Takt? Was sind deine Tipps und Tricks, es dann wieder zusammenzuhalten?
Ja, also was ich da eben wirklich mitgenommen hatte, war dieses, dass es darum geht, eben eine sehr gezielte Kommunikation zu tätigen, die eben in relativ kurzer Zeit eigentlich das Problem adressiert und eine Lösung vorschlägt. Ultimativ natürlich das auch, was ein Unternehmensberater versucht zu tun. Jetzt muss ich aber auch sagen, der Stil, wie der Dirigent das macht, ist etwas anders als vielleicht der klassische Unternehmensberater es tut. Aber es ist gut, wenn man die verschiedenen Stile kennt und auch einsetzen kann. Warum sage ich das? Weil der Dirigent muss automatisch deutlich mehr directive sein. Also der muss viel mehr fast schon Befehle erteilen. Der kann jetzt nicht fragen, Oboe und Geige, was meint ihr denn jetzt dazu? Wie soll man das vielleicht so ein bisschen sozialdemokratisch entscheiden? Sondern es ist wirklich deutlich mehr top-down. Und das kannst du natürlich bei Kunden im Unternehmensberatungsumfeld so nicht unbedingt bringen. Aber es gibt durchaus Momente, wo man eben auch den Klienten sehr deutlich sagen muss, wie die Sachlage eigentlich ist und was man jetzt vorschlägt. Und ich glaube, beides einsetzen zu können, dass man eben das erkennt, dass das notwendig ist in manchen Teilen, aber dass es nicht der Norm entspricht, wie man eben unbedingt zusammenarbeitet heute, ist, glaube ich, beides extremst hilfreich. Aber du musst als Dirigent eben in diesen kurzen Unterbrechungen, wo man pausiert, in einer Stelle nach einer gewissen Zeit von Musik, musst du eben ganz klar sagen, also die Trompete ist falsch intoniert, die Pauke war zu spät, die Geige muss ich nochmal stimmen und jetzt auf geht's nochmal. Ne? Und das ist halt so, wirklich noch läuft. Wenn man sich so alte Videos anschaut von Leonard Bernstein oder Furtwängler oder so von Telly Bedache, ganz berühmt von den Proben, das ging schon auch zu wie teilweise wahrscheinlich in der Sterneküche.
Wollte ich gerade sagen, ja, das erinnert daran. Aber genau. Weißt du, körpersprachlich finde ich es auch spannend, weil diese drei Dirigenten, die du gerade genannt hast, hatten auch eine ganz andere Körpersprache. Mhm. Es gibt die sehr von außen betrachtet, obwohl es wahrscheinlich nicht so ist, sehr wild gestikulierenden Dirigenten. Ja. Und es gibt die sehr, sehr composed, würde man auf Englisch wahrscheinlich sagen, ne? Sehr in sich gekehrten, mit minimalistischen Bewegungen dirigierenden Maestros. Und wie findet man da seinen eigenen Stil, wenn man anfängt, ein Orchester zu dirigieren?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, man lässt sich wahrscheinlich sehr stark inspirieren von verschiedenen Quellen. Also ich glaube zum einen von den genannten Dirigenten, in denen man sie beobachtet, in denen man sie studiert, und von ihnen lernt. Und dann aber natürlich auch, man lässt sich ein bisschen treiben, auch von dem, wie man sich selbst fühlt und wie man die Dinge, ausdrücken möchte in der Gestik. Jetzt ist es vor allen Dingen auch ein Unterschied, ob man dann als Dirigent sich entscheidet, mit Dirigierstab zu dirigieren oder ohne.
Okay. Was hast du gemacht?
Ja, ich glaube, 80% dirigieren mit Dirigierstab. Ich habe das immer ohne gemacht.
Okay.
Warum habe ich das gemacht? Weil ich auch häufig das Gefühl hatte, dass mich da irgendwas stört, wenn ich da was in der Hand halte, und weil ich eben doch auch gelegentlich vom Klavier aus dirigiert habe. Und da kannst du natürlich nicht einen Dirigierstab auch noch irgendwie balancieren. Insofern hatte ich mich dann relativ früh entschieden, keinen Dirigierstab zu verwenden. Aber das alleine beeinflusst natürlich dann auch schon sehr stark, welche Gestiken du verwenden kannst und wie du dich ausdrückst. Du hast es schon gesagt, also die Unterschiede sind riesig. Karajan, der immer eher sehr staatstragend, pathetisch dirigiert hat.
Ja, genau.
Dudamel, der wirklich dirigiert, wie lang Klavier spielt, also mit sehr, sehr viel Körpersprache. Da gibt es wirklich von bis alles. Ja.
Gibt es auch, wenn ich Verkaufskommunikation unterrichte und in verschiedenen Verhandlungssituationen präsent bin, finde ich es immer sehr spannend, weil ich passe ja meine Art der Kommunikation auch meinem Gegenüber sehr stark an. Mm. Passen sich Dirigenten auch dem Orchester an, oder gibt es manchmal Situationen, wo das Orchester einfach mit dem Dirigenten und seiner oder ihrer Art zu dirigieren einfach nicht kann?
100%. Also 100% gibt es das. Also und zwar viel häufiger, als man so vermuten könnte. Und es gibt
Wer muss dann wem... Entschuldige für die Unterbrechung. Wer muss dann wem auch vor allen Dingen nachgeben?
Also ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, ob man als Gastdirigent nur ein Konzert dirigiert. Dann arrangiert man sich irgendwie, und am Ende, im schlimmsten Fall, kann es dir passieren, dass das Orchester dann einfach das macht, was es will, und den Dirigenten so halb ignoriert. Ja? Also ganz schlimm. Aber alles schon erlebt. Zum Glück nicht selbst, aber eben mit anderen Dirigenten. Aber der Punkt ist schon, es muss klicken. Es ist wirklich wie bei so einer Partnerschaft oder fast so einer kleinen Ehe. Ich meine, jetzt war Karajan, glaube ich, 30, 35 Jahre Chef der Berliner Philharmoniker und am Ende ja auf Lebenszeit und so. Und das Orchester wählt typischerweise dann den Chefdirigenten. Und zwar auch immer wieder neu. Insofern befindet man sich schon in einer beidseitigen Abhängigkeit, dass es eben wirklich funktionieren muss. Und es gibt diesen berühmten Ausspruch, als Furtwängler mal dirigiert hat und dann Konzertmeister ihn gefragt hat, bei welchem seiner genialen Bewegungen das Orchester denn jetzt anfangen sollte zu spielen. Weil, ja, man weiß es halt manchmal nicht, ja.
Ich kann mir das bildlich vorstellen. Ja, manchmal wäre es auch besser, oder? Wenn die Teams ihre Führungskräfte auch in großen Firmen selber wählen könnten und nicht die Führungskraft denkt, heute werde ich mal Manager oder ich wache heute Morgen auf und ich bin die geborene Führungskraft, sondern eben es andersrum wäre.
Ja, das stimmt. Also es ist wirklich ein spannendes Setup, weil der Dirigent, wenn er dann gewählt wurde und wenn er dann eingesetzt wurde als Chefdirigent, ist wirklich so ein bisschen der Halbgott in Schwarz, sage ich jetzt mal. Der ist dann wirklich der ultimative Entscheidungsträger und absolutistische Herrscher so. Aber genauso ist es dann aber auch, wenn das Orchester nicht den Respekt dafür mitbringt und das eben auch akzeptiert, dann ist er auch ganz schnell wieder weg.
Klicken Musiker an verschiedenen Instrumenten anders? Sind die anders kommunikativ unterwegs? In meinem Beruf sehe ich immer, dass Führungskräfte in Banken, in der Pharmaindustrie oder in der Industrie Retail Luxury anders kommunizieren, anders ticken. Man kann das zwar nicht immer sagen, aber pauschal würde ich sagen, gibt es doch so ein paar Charaktermerkmale für jeden Beruf oder für jede Berufsgattung. Ist der Gitarrist oder der Oboenspieler oder die Harfenspielerin anders als die Pianistin?
Ja, da gibt es Stereotypen, absolut. Ja. Also da gibt es schon, da gibt es schon so die Kontrabassisten, die eher so, ich würde mal sagen, locker drauf sind und dann eben auch einen Spruch drauf haben und so. Da gibt es wahrscheinlich Hafenspieler und Hafenspielerinnen, die eher sanftmütig sind und sehr soft auch kommunizieren. Also dann gibt es die Challenger meistens, die selber Dirigent sein wollen und denken, sie können es viel besser, als der da vorne irgendwie wedelt. Also da gibt es wirklich sehr viele Stereotypen. Oft sind die ersten und zweiten Geigen so diejenigen, die eben auch sich vorstellen könnten, den Dirigentenberuf auszuüben und sind dann auch lautstärker in der Kommunikation, sich durchsetzen zu wollen. Ja, also ich hatte durchaus auch schon mal den Fall, wo einer aufgestanden ist und gesagt hat, das war allerdings Klarinette oder Oboe, kann mich nicht mehr erinnern, und dann aufgestanden ist und gesagt hat, ja, also was Sie machen da, Dijon vorne, das ist ja völliger Quatsch und ich sehe das also völlig anders. Und das sind dann so Momente, wo natürlich 50 Augen auf einen gerichtet sind, was man denn jetzt damit tut und wo man sich dann tatsächlich durchsetzen muss. Und ich war da erst 19 oder so und habe ihm dann aber auch klipp und klar sagen müssen, wenn er nicht einverstanden ist mit dem, was ich tue, dann ist er sehr herzlich eingeladen, das Orchester zu verlassen und die zweite Oboe soll er doch bitte auf seinen Platz sich setzen und den Part übernehmen.
Die Kommunikation damals war, glaube ich, noch eine andere als heute, weil sie sehr viel direkter war, auch was das Feedback geben betrifft. Ich kann mich erinnern, ich musste mal die Jungfrau von Orléans im Theater einstudieren und der Regisseur sagte zu mir, Kreindl, deine Jungfrau, es war Österreicher, man möge entschuldigen, mein minderes Österreichisch, aber ich werde es nie vergessen, Kreindl, deine Jungfrau ist für ein Arsch. Ich war auch ganz jung, Anfang 20, und dachte so, oh mein Gott, ja, aber man musste damit umgehen, wie bei dir wahrscheinlich, als einer gesagt hat, Dijon, was Sie machen, passt mir gar nicht.
Ja.
Das hat sich verändert, oder? Die Art der Kommunikation, glaube ich, untereinander dürfte so nicht mehr. Also ich glaube, heute würde wahrscheinlich sofort eine Klage losgehen, wenn ein Regisseur einer Schauspielerin sagt, das ist für ein Arsch. Umgekehrt wahrscheinlich auch im Theater, oder im Konzertsaal.
Ich glaube schon. Also ich muss sagen, dass es sich dahingehend verändert hat, dass man wahrscheinlich viel mehr das irgendwie begründen, umschreiben und sugarcoaten muss und so. Mhm. In der Essenz ist es wahrscheinlich die gleiche Botschaft, ja. Aber man muss wahrscheinlich erstmal sagen, was gut ist und dann was even better if und so. Also es hat sich mit Sicherheit verändert. Was immer noch so ist, ist, dass es einfach sehr wenig Zeit bleibt. Und das setzt natürlich immer noch mehr unter Druck eigentlich, wie man kommuniziert in einer respektvollen Art, aber dann auch kondensierten Art, weil oft sind die Orchesterproben nur wenige Stunden, die man zur Verfügung hat, bevor man dann ins Konzert muss. Und da ist man schon sehr unter Zeitdruck, zu sagen, wie kann man jetzt eben sehr prägnant und präzise kommunizieren, um den Punkt zu machen, ohne jetzt vielleicht die Gefühle so zu verletzen. Aber ich glaube, damals war es schon eben, wie du sagst, mehr so, es geht eigentlich um die Sache und jetzt nicht darum, ob sich einer schlecht fühlt.
Genau. Wie heißt der Satz aus diesem Kinofilm, den mein Sohn immer sehen will und ich es noch verbiete? Geh heulen, wie heißt das? Geh heulen, Chantal, oder wein in der Ecke oder sowas. Genau. Weine leise. Genau. Aber weine leise. Ich musste das auch lernen, dass ich die letzten Jahre gerade in verschiedenen Firmen, aber auch als ich in die Schweiz kam, als Deutsche vor 14, 15, 16 Jahren ungefähr, dass die Kommunikationsart eine ganz andere ist. Und dass man viele Dinge, du hast es gerade gesagt schon, wahrscheinlich ist die Essenz dasselbe, aber man verpackt es anders. Und das hat gar nichts mit der Entwicklung der letzten Jahre zu tun, sondern eben auch kulturell. Du bist auf der ganzen Welt, hast du getourt als Musiker.
Ja.
Und du reist jetzt auch in deinem Beruf sehr viel, bist sehr viel in den USA. Wer sind die direkteren Kommunikateure? Welche Nation oder welches für dich? Welche Kultur?
Also ich glaube, früher hatte man wahrscheinlich gedacht, die Deutschen sind sehr, vor allen Dingen das nördlichere Umfeld ist sehr direkt. Ich glaube, das hat sich sogar ein bisschen verändert, wenn du mich fragst. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wäre das auch übergeschwappt, dass man so ein bisschen mehr die Dinge verpackt. Ich finde in Europa vor allen Dingen die Franzosen, ehrlich gesagt, wenn man jetzt über Stereotypen und Kommunikationsarten spricht, sehr direkt. Ja, also in der Art, wie die auch im Job und so miteinander umgehen, das ist schon sehr relativ niedriges emotionales Niveau, sondern dann eben wirklich sachlich. Ich finde gleichzeitig das andere Extrem ist, glaube ich, Japan, wo ich auch viel Zeit verbracht habe, sowohl als Musiker als auch jetzt in meinem jetzigen Beruf. Und da finde ich es also auf der einen Seite am faszinierendsten, wie kommuniziert wird, weil oft viel gesprochen wird und dann ist aber unklar, wo wir jetzt eigentlich landen am Ende. Also der Entscheidungsprozess ist ein ganz anderer, der ist eigentlich vor und nach dem Meeting, aber nicht im Meeting und findet eben eigentlich auf den Gängen und in geheimen anderen Abstimmungen statt, hochspannend. Und im Meeting selber geht es eigentlich viel mehr darum, eben viel Worte und Hülsen und vielleicht weniger dann präzise Entscheidungen herbeizuführen in dem eigentlichen in der eigentlichen Besprechung. Ich finde, USA ist so ein bisschen ambivalent. Ich finde, USA vor allen Dingen ist sehr viel Smalltalk und vielleicht auch Übertreibungen in der Kommunikation, it's all amazing und so. Aber dann, wenn du eigentlich über Feedback sprichst, dann finde ich die schon sehr direkt, die Amerikaner.
Ja, mehr, als ich auch
meinen
so.
Könnte. Ja.
Japan geht mir auch so, wenn ich mit japanischen Kollegen, Kolleginnen arbeite, Kunden, dann ist es sehr politisch auch, sehr hierarchisch geprägt, die Kommunikation. Bei den Amerikanern sehe ich es genauso wie du. Ich glaube, dass die im Feedback sehr hart sind.
Ja.
Obwohl viele Wörter und Arten, sich auszudrücken, in Amerika gar nicht gehen. Quasi fast schon zensurartig, was ich sagen darf, mit wem ich was wie reden darf. Und trotzdem sind sie sehr, sehr direkt und können sehr hart sein.
Ja.
Finde ich nach wie vor sehr spannend, die verschiedenen Kulturen auch, wie sie in verschiedenen Situationen kommunizieren, wenn man das so stereotyp sagen kann.
Krass spannend. Und ich glaube, zu deinem Punkt auch, wie sehr stellt man sich vielleicht darauf ein, ist, glaube ich, diese Fähigkeit, das zu tun, ist, glaube ich, etwas, was, egal welchen Beruf man ausübt am Ende, wenn eben Kommunikation Teil dessen ist, was einen erfolgreich machen kann im Beruf und man international arbeitet, ist, glaube ich, diese Fähigkeit ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Ja, also sich in der eigenen Kommunikation anpassen zu können, zumindest teilweise dem Gegenüber, weil du ansonsten natürlich Gefahr läufst, dass viel von dem, was du eigentlich vermitteln möchtest an Inhalten, gar nicht transportiert werden kann, weil es in so einem Kanal gefeuert wird, dass es eben falsch aufgefasst wird vom Gegenüber und teilweise sogar offensive sein kann. Also deswegen, ich glaube, das ist ein super wichtiges Element.
Auch das würde ich jetzt wieder zu deinem Orchester- und Dirigentenbeispiel verbinden. Wenn das Orchester nicht respektiert, wie der Dirigent dirigiert, ja, dann kommt am Ende nichts Gutes dabei raus.
Ja.
Weil es kein Zusammenspiel ist. Und ich glaube, man muss auch respektieren, dass andere Menschen ja eben andere Dinge brauchen, um sich verstanden zu fühlen oder Entscheidungen auch treffen zu können. Du hast 2011 das Swiss Charity Concert ins Leben gerufen, Benefizkonzert für Save the Children, die NGO. Ein wunderbares Konzert, ich durfte es selber einige Male erleben. Da kannst du deine Passion oder Leidenschaft immer noch ausleben, auf der Bühne zu stehen, zu dirigieren, aber auch selber zu spielen. Wie bist du da reingerutscht?
Es war, also es ist ein absolutes Herzensprojekt von mir tatsächlich und ich bin super froh, dass ich das jedes Jahr durchführen kann mit der Hilfe auch von Carne, weil die Hauptkosten tragen. Es ist doch immer relativ viel Aufwand und eben leider auch recht teuer, sowas zu organisieren. Und natürlich neben anderen Sponsoren ist es wichtig, dass man zumindest eine Kostendeckung hat für die wichtigsten Bausteine. Und ich hatte die Idee, weil ich nach einer Möglichkeit gesucht hatte, irgendwie noch verbunden zu bleiben, auch emotional mit der Musik, ohne dass ich ja den Beruf weiter ausüben wollte. Und hatte mir dann gedacht, ja gut, jetzt hast du also irgendwie 40.000 Stunden in deinem Leben irgendwie da geübt. Wie kannst du das jetzt einigermaßen einsetzen, dass es auch was bringt? Und dann habe ich mir so gedacht, ja gut, am liebsten eigentlich etwas, was für guten Zweck ist. Und dachte mir dann so, ja, warum machen wir nicht ein Konzert? Also es war natürlich so ein Vorgang, aber es war dann auch relativ schnell klar, so ein Charity-Konzert ist eigentlich eine wirklich super Plattform dafür. Und dann entwickelte sich das dann auch relativ schnell nach so ein, zwei Mal dahingehend, dass eigentlich das Konzert drei Ziele verfolgt. Das eine Ziel ist natürlich die Unterstützung von Save the Children, der größten Kinderrechtsorganisation der Welt, die auch die Kinderrechte ins Leben gerufen haben, Kindercharter. Dann aber auch junge Talente zu unterstützen. Wir laden also jedes Jahr ein junges Talent ein, das muss jünger sein als 18 Jahre, kann egal welches Instrument spielen, Klavier, Geige, Flöte, und wird dann die Gelegenheit bekommen, auf der Bühne ein Konzert mit Orchester in der Tonhalle in Zürich durchzuführen, was oft für junge Musiker eine tolle Chance ist, weil es eine Visitenkarte ist. Ja? Also es ist einfach, man kann sagen, man ist dort aufgetreten.
Tonhalle Zürich.
Tonhalle Zürich, Orchester, es wird voll aufgenommen auf Video. Es ist ein sehr gut besuchtes Konzert von über 1000 Besuchern. Und es gibt, ja, also es macht sich gut im Lebenslauf. Und es macht mir unglaublich Spaß, natürlich mit Kindern zusammenzuarbeiten, die ihr Leben und ihre Karriere in der Musik sehen. Und das dritte Ziel ist, schlichtweg dann auch für die Sponsoren und für die Gäste eine Plattform zu bieten, wo man zusammenkommen kann. Man tut was Gutes. Aber man kann hinterher auch ein Küppli trinken so und eine gute Zeit haben. Und diese Kombination, die hat sich zum Glück ganz gut bewährt in den letzten 13 Jahren.
Ist es schwieriger geworden, deiner Meinung nach? Und du bist ehrenamtliches Vorstandsmitglied, ne?
Ja.
Genau, bei Save the Children. Ist es für dich, glaubst du, ist es schwieriger geworden in der heutigen Zeit bei all den Katastrophen, die wir sehen, humanitären Katastrophen, Naturkatastrophen, Kriege etc., Leute dazu zu bewegen, zu sagen, okay, ich spende?
Ja, also ich glaube, die Spendenbereitschaft ist nach wie vor sehr hoch. Und das ist eigentlich ein Querschnitt der Gesellschaft und wirklich auch, was phänomenal toll ist, auch von Menschen, die vielleicht nicht viel haben, die trotzdem nach wie vor bereit sind, etwas von dem wenigen, was sie haben, abzugeben. Ich glaube, was komplizierter geworden ist, ist, wenn ich jetzt so ein bisschen so aus unseren Problemen spreche bei Save the Children, ist mehr, wie man das Geld einsetzen darf. Und fast jeder möchte eigentlich nur noch spenden, wenn es einen ganz klaren Spendenzweck dahinter gibt. Und das ist aber dann oft in der Durchführung kompliziert, weil du teilweise noch gar nicht weißt, für welche Projekte du das dann verwenden kannst, das Geld. Und nicht immer ist das dann schon Jahre im Voraus klar, wir bauen jetzt da und da Schulen und so. Also du brauchst ja auch oft Gelder, eben wenn eine humanitäre Katastrophe eintritt. Und Save the Children ist eine der Organisationen, die innerhalb von 24 Stunden vor Ort sein kann, genauso wie Ärzte ohne Grenzen und UNICEF und einige andere, die diese Fähigkeiten besitzen, nach einem Hurrikan oder einer Naturkatastrophe zum Beispiel dann sehr schnell vor Ort zu sein. Aber die Spender wollen eben immer mehr mitbestimmen, was ich durchaus nachvollziehen kann. Aber das macht es dann oft schwierig, eben dann auch Gelder bereitzustellen für ungeplante Projekte. Ja, und davon gibt es eben immer mehr.
Ich arbeite ja oft in der Finanz- und Versicherungsbranche mit Beratern zusammen und mich hat immer fasziniert, wie kann ich etwas verkaufen, oder zu einem Produkt eine Beratung anbieten, was die Menschen gar nicht anfassen können. Und es ist ein bisschen so, wie wenn ich spende für eine NGO, jetzt in eurem Fall Save the Children. Ich kann es nicht anfassen, ich kann es nicht sehen, ich kann es sogar gar nicht selber erleben. Jetzt versucht man natürlich mit diesen VR, Virtual Reality Brillen den Leuten zu zeigen, wie sehen die Dörfer aus. Weil viele, auch gerade Leute, die vielleicht gar nicht so viel Geld selber verdienen und spenden wollen, werden niemals dort vor Ort sein können und das miterleben können. Ich finde gerade deswegen auch so ein Konzert ganz spannend, was ihr macht, weil die Leute ein Teil von etwas sein können, was stellvertretend für den eigentlichen Zweck ist. Macht das Sinn?
Ja, total.
Also ich weiß nicht, ob ich mich klar ausgedrückt habe, aber ich finde, das ist so, auch bei eurem Konzert, wie gesagt, ich durfte zweimal jetzt dabei sein und finde, das ist schon spannend, weil du sagst, okay, du spendest für etwas, aber du bist Teil einer Organisation, ihr macht es auch ganz wunderbar und du kannst es so miterleben, auch wenn du es gar nicht miterlebst und in einem sehr luxuriösen Rahmen quasi fast schon, das Wort pervers klingt jetzt, aber es ist ja eigentlich schon ganz anders als das, für was wir dann für das man sich engagiert. Aber es ist ein Teil, es ist der Versuch auch, glaube ich, eben es als greifbarer zu machen.
Genau, es ist greifbarer und es ist auch, glaube ich, auch dieser Community-Gedanke dahinter, dass du dich eben Teil von einem Kosmos fühlst, der gemeinsam eben zusammen was erreichen möchte. Und am Schluss ist es ja, wie unsere Evolution überhaupt zum Homo sapiens gekommen ist, weil irgendwann haben wir uns entschlossen, dass wir als Team stärker sind als Individuum und man eben gemeinsam mehr bewirken kann. Und das soll da so ein kleiner Baustein dafür sein. Und das, was du sagst, ist völlig richtig. Es ist zum Teil schwierig, vor allen Dingen, wenn man sich überlegt, Save the Children macht Projekte überall auf der Welt natürlich, teilweise sehr weit weg. Was passiert da wirklich mit dem Geld? Und setzen die das auch richtig ein? Lassen sie sich hohe Löhne? Also alle diese Überlegungen, die spielen natürlich damit zusammen. Und man kann sich zumindest ein besseres Bild davon machen, eben bei solchen Zusammenkünften, dass es wirklich darum geht und allen darum geht, eben Kindern zu helfen, weil Kinder das schwächste Glied in der Kette sind und sich am wenigsten wehren können.
Wenn du sagst, Kinder und die jungen Künstler und Künstlerinnen, mit denen du arbeiten darfst, an diesem Konzert, wie nimmst du denen die Bühnenangst, die Nervosität vor dem Auftritt in der Tonhalle in Zürich, vor so einem Publikum, für so einen Zweck?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich verwöhnt davon war jetzt die letzten Jahre, dass die Künstler bis auf vielleicht ein oder zwei recht wenig aufgeregt waren. Zumindest schien es so und oft auch ein gesundes Selbstbewusstsein mitgebracht haben. Aber ein oder zwei, die waren tatsächlich recht nervös. Und am Ende auch so mit diesem klassischen schweißige Hände und vielleicht vergesse ich irgendwie die Hälfte und so. Mhm. Aber am Schluss, glaube ich, kann man am besten wahrscheinlich zureden, indem man so Pep-Talk macht. Ne? Also, du bist super, wir haben das zigmal geübt und so ein bisschen Motivational Preparation mit denen macht. Und natürlich auch so ein bisschen dieses, ich war selber in den Schuhen von den jungen Talenten und so ein bisschen dann vielleicht auch das ein oder andere erzählen von wie es halt für mich war, ja, und ich habe eigentlich versucht, mehr Energie aufzunehmen auf der Bühne und Energie zu nehmen vom Publikum, das es mir gibt, als dass ich mir selber gesagt habe, ich muss Energie abgeben, wenn das irgendwie macht, ne? Also ich habe das eigentlich als so eine Art Energy Boost genommen, auch der Adrenalin-Level. Und das hat mir immer ganz gut getan. Was mir überhaupt nicht geholfen hat, ist mir vorzustellen, alle sind nackt oder so.
Das hat mir auch nie geholfen. Ich weiß auch, ich habe noch nie jemanden getroffen, dem das wirklich geholfen hat.
Ich auch nicht. Wenn ich
den ersten Menschen treffe, sagen immer alle, stell dir vor, die sind alle nackt. Ich will mir das gar nicht vorstellen. Ich finde es auch teilweise relativ gruselig, muss ich sagen. Ich finde spannend, was du sagst mit der Energie aufnehmen, dass dir das Publikum sehr viel mehr Energie gegeben hat. Wenn ich große Workshops oder Keynotes erhalten darf, dann finde ich es immer ganz wichtig, mir selber eben die Nervosität, die mir auch hilft, die Energie zu bekommen, selber zu sagen, jetzt mache ich es, auch den Fokus. aber sich auch darauf zu konzentrieren, was willst du eigentlich den Leuten mitgeben und nicht so sehr, wie cool bist du am Ende des Tages. Also ich mache es nicht dann für den Applaus und je größer der Applaus, je cooler war der Abend, sondern wenn sie rausgehen und sagen, ich habe einen Moment mitgenommen, der hat mich fasziniert, ich habe eine Information, eine Inspiration, einen Inspirationsmoment erlebt, dann sage ich, okay, das hat funktioniert. Und wenn ich mir das vorher sage, dann ist der Ansatz für meinen Keynote, für mein Meeting, für meinen was auch immer, Unterricht, ein anderer, ja, als wenn ich so es selbst fokussiert auf mich beziehe.
Macht ja, hundertprozentig. Also. Es geht eben darum, dass man sich, glaube ich, selbst in das richtige Mindset versetzt. Mhm. Und das klingt natürlich jetzt einfacher, als es ist. Und ich glaube, jeder ist da auch unterschiedlich. Man muss daran arbeiten, was am besten für einen passt. Und
so. Aber wir haben auch dafür kein deutsches Wort mehr. Ne? Es ist Mindset.
Es ist Mindset.
Es tut mir leid, auf Deutsch gibt es das nicht.
Einstellung? Oder?
Einstellung also, wahrscheinlich, die richtige Einstellung. Obwohl Mindset schöner ist. The set of your mind.
Ne? Finde ich auch, ja. Also gibt es bestimmt ein Adjektiv oder so im Deutschen.
Ja,
also,
wahrscheinlich.
Ja. Aber ich glaube, das ist der Key, ne? Also, dass man sich, also das ist der Schlüssel, dass man sich da reinversetzt, wie man eben das eigentlich zu seinem Vorteil nutzen kann. Dass man vielleicht nervös ist, dass man vielleicht aber auch eben sagt, wie kann ich daraus positive Energie ziehen.
Eine letzte Frage hätte ich noch. Und zwar, wenn du dir deine Kommunikation anguckst von deinen Anfängen als Musiker, als junger Student, wahrscheinlich umgeben von Älteren, sehr viel Älteren mit Kommilitonen, dann zu deinem jetzigen Job mit Kunden in großen Firmen etc., aber auch zu deiner Arbeit für Save the Children. Wie hat sich deine Kommunikation in den letzten Jahren und deine Interaktion mit Menschen verändert?
Ich glaube, sie ist breiter geworden, die Kommunikation, und ich glaube, ich kann sie viel besser kontrollieren. Und das bringt natürlich oft auch Lebenserfahrung dann am Ende mit sich. Ich glaube, Kommunikation war immer extremst wichtig, auch schon in meiner Familie. Und ich kann mich erinnern, was mir eben sehr geholfen hat, war, dass mein Vater recht alt war. Also er war 54, als ich auf die Welt kam, und hatte eine sehr ausgeprägte und stilvolle und besondere Art der Kommunikation mit einem sehr großen Vokabular. Und ich glaube schon, dass mich das geprägt hat und mir einen guten Grundstein geboten hat. Und dann, wie du sagst, in dieser Entwicklung hat sich natürlich dann schon auch viel verändert. Und was wir vorhin besprochen haben, Farben von anderen Kulturen und anderen Lebensweisen und Sprachräumen, das alles zusammennehmen, glaube ich, dass die Kommunikation von mir, jetzt fehlt mir auch wieder das deutsche Wort, mehr versatile, also einfach
versatil, sagt man das nicht auf Deutsch?
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Farbenreicher.
Ja, genau.
Frei übersetzt nach Goethe. Farbenreicher
geworden ist und eben auch die Fähigkeit, sich anzupassen an das, was dem jetzigen Moment mit der anderen Person oder dem Kreis von Personen die richtige Strategie ist und wirklich das richtige Kommunikationswerkzeug auch ist, um das Ziel zu erreichen. Und ich glaube, das ist für mich die entscheidendste Entwicklung, weil ich glaube, wenn man meint, dass man mit dem einseitigen Kommunikationsstil überall auf der Welt gleich ankommt und das gleiche Ergebnis erreichen kann, in jeder Situation, mag das nicht ganz der Wahrheit entsprechen, sondern ich glaube, man muss die Fähigkeit haben, das so weit diszipliniert zu kontrollieren, dass man es anpassen kann, um eben den größtmöglichen Effekt zu haben für das, was man erreichen möchte, mit den verschiedensten Teilnehmerkreisen.
Ich bedanke mich sehr bei dir. Es war sehr spannend.
Hat sehr viel Spaß gemacht.
Aus deiner Erfahrung und deinem Werdegang zu hören. Und ich würde immer sagen, wir machen das mal wieder.
Sehr gerne, jederzeit.
Haben wir sehr viel erfahren. Ich bedanke mich und wünsche dir alles, alles Gute weiterhin und freue mich aufs Konzert. Wann ist es? Swiss Charity, das nächste am?
5. November, Dienstag, 5. November in der Tonhalle in Zürich.
Dann alles, alles Gute und ich freue mich drauf.
Vielen Dank. Danke dir.
Das war wieder eine weitere Folge von Make It Click, der Podcast. Wenn es euch gefallen hat, einfach followen und wieder einschalten. Immer dienstags. Let's make it click.